Wie bitte? Soll ich jetzt schon wieder sauber machen? Das habe ich doch letzte Woche schon gemacht. Jawohl, aber schau dir mal dein Zimmer an. Was da alles schon wieder herumliegt, wie das aussieht. Da helfen nur Putzlappen und Staubsauger. Das Kind war stolz, so schön alles aufgeräumt zu haben. Und nun, einige Tage später, als wäre nichts gewesen. Man könnte daran verzweifeln. Unordnung und Schmutz scheinen ständig wie von Geisterhand die saubere Wohnung zu befallen. Wenn ich nicht immer wieder aufräume, ist das Chaos vorprogrammiert. Und so ist es auch oft in unserem Leben. Ich habe Jesus mein Leben übergeben. Ich habe aufgeräumt mit den Altlasten. Ich habe gute Vorsätze gefasst. Wie lange war das nochmal her? Und wenn ich mir nur anschaue, wo ich stehe, mitten im Dreck. Es ist mal wieder an der Zeit aufzuräumen, gründlich, am besten endgültig. Heute beschäftigen wir uns mit einer Geschichte aus dem Alten Testament, wo aufgeräumt wurde, wo ein Neuanfang gemacht wurde. Das Volk Israel entscheidet sich, Gott zu dienen, weil sie erkannt haben, dass alles andere zu ihrem Unglück führt. Es geht um das Kapitel 24 im Josua-Buch. Ich werde jetzt nicht vorlesen, es ist ein ziemlich langes Kapitel, aber ich führe euch einfach anhand der Predigt an diesem Kapitel entlang. Josua ist am Ende seines Lebens angekommen. Er wurde, sagt die Bibel, 110 Jahre alt und hat das Volk, nachdem Mose gestorben war, in das verheißene Land geführt und hat auch dafür gesorgt, dass Ordnung in diesem Land geschaffen wurde und dass die einzelnen Stämme ihren Platz in dem Land bekommen haben. Da gab es auch sehr viel zu tun, wie wir im Josua-Buch lesen können. Und jetzt ist für ihn, ja, er spürt, dass das Ende naht, dass seine Zeit auf Erden vorbei ist. Und in diesem letzten Kapitel 24 von Josua-Buch ruft er dann das Volk zusammen und spricht mit ihnen über das, was Gott für sie getan hat und was er auch weiterhin tun möchte. Und in der Zeit hat das Volk sich auch sehr eng an Gott gehalten. Wir lesen in Vers 31 von diesem Kapitel, und Israel diente dem Herrn alle Tage Josuas. Das heißt, es war, könnte man sagen, eine gesunde Situation. Da waren keine Götzen, die sie nachgefolgt haben, kein Abfall, kein Sünden, große Sünden in dem Volk. Das Volk war, könnte man sagen, aufgeräumt. Also sie hatten aufgeräumt, die Wohnung war sauber. Und trotzdem hatte Josua Angst, dass sich das verändert. Die Wohnung war sauber und ihn quält die Frage, was wird jetzt sein, wenn ich nicht mehr da bin? Was wird dann passieren mit dem Volk Israel? Werden sie sich dann mit den noch übrig gebliebenen Volksstämmen von den Amoriten und die sonstigen Einwohner verschwägen und dann deren Götter, die in Wirklichkeit gar keine Götter sind, nachfolgen? Werden sie Gott verlassen? Wie lange wird die Wohnung sauber bleiben? Und so mahnte Josua, wie vor ihm auch Mose, das Volk immer wieder eindringlich, Gott weiterhin zu dienen. Wir können zum Beispiel so eine Mahnrede ein Kapitel davor lesen, in Josua 23. Da sagt Josua zu dem Volk, haltet ganz fest daran, alles zu befolgen und zu tun, was in dem Buch des Gesetzes Moses geschrieben ist, dass ihr nicht davon abweicht, weder zur Rechten noch zur Linken. Und die Angst, dass das jetzt schief gehen könnte, wenn er stirbt, beflügelt Josua. Soll vielleicht alles umsonst gewesen sein? Sein ganzes Leben hat er diesem Volk gewidmet. Und es lässt ihm keine Ruhe. Und so ruft er jetzt das ganze Volk zusammen an einen Ort, nämlich nach Sichem. Der Ort Sichem kommt euch, wenn ihr ein bisschen in der Bibel zu Hause seid, sicherlich bekannt vor. Der spielte im Alten Testament an mehreren Stellen eine Rolle. Zum Beispiel war Abraham dort und hat dort gelagert. Aber der Grund, warum Josua das Volk jetzt nach Sichem ruft, ist eine andere. In Sichem war noch ein anderes Ereignis, was früher stattgefunden hat, nämlich als Jakob in das Land Kanaan kam mit seinen 12 Söhnen, dann haben sie sich in Sichem versammelt. Und da kam es dann zu folgendem Ereignis. Ich lese das aus 1. Mose 35, was da in Sichem passiert ist. Da sagte Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren, schafft die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind. Reinigt euch und wechselt eure Kleider. Dann wollen wir uns aufmachen nach Bethel, und dort werde ich Gott einem Altar machen. Und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand waren, und Jakob vergrub sie unter der Terebinte, die bei Sichem ist. Also Sichem war ein Ort, der in der Historie von Israel so eine wichtige Rolle gespielt hat, wo das Volk schon einmal, oder damals war es natürlich kein Volk, das war eine kleine Gruppe, Jakob mit seinen Söhnen und Schwiegertöchtern und Kindern, aber es war eine Gruppe von vielleicht maximal 50, 60 Leute, damals schon eine, könnte man sagen, eine Reinigung durchgeführt haben, die alles, was an fremden Göttern irgendwie an unsaubere Dinge war, haben sie Jakob abgegeben und er hat es vergraben bei der Terebinte zu Sichem. Und nachdem sich jetzt nun bei Josua das ganze Volk, die 12 Stämme, alle nach Sichem versammelt haben, also eine ganz große Menge war da zusammen, hält Josua eine prophetische Rede. Man kann das daran erkennen, dass er so beginnt. So spricht der Herr, der Gott Israels. Das heißt, was Josua jetzt zu sagen hat, sagt er im Namen Gottes. Man könnte auch sagen, Gott spricht durch Josua direkt zu dem Volk Israel. Und zunächst fängt die Rede dann damit an, dass er in Erinnerung ruft, was Gott alles getan hat. Also er gibt eine kurze Zusammenfassung, dass Gott sie den Abraham gerufen hat, in das Land Kanaan geführt und dann, wie dann die Nachkommen Abrahams in die Sklaverei nach Ägypten, wie sie Gott sie wieder da rausgeführt hat und dann in der Wüste versorgt hat, all die Jahre lang. Und Gott sagt eigentlich durch diese Zusammenfassung, schaut, liebes Volk Israel, ich halte mein Versprechen euch gegenüber, dass ich euch nicht verlasse, dass ich immer für euch sorgen werde. Und dann sagt Josua in Josua 24, Vers 14, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue und tut die Götter weg, die eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Für Josua ist klar, wenn Gott das alles getan hat, ist es nur folgerichtig, dass ihr, liebes Volk, auch diesem Gott dient und nur ihm dient. Denn Götter, die von Menschenhand geschnitzt sind, Holz und Stein, die haben keine Macht. Das ist nur, was Menschen sich ausdenken. Die haben nichts zu sagen und nichts zu entscheiden. Sie existieren nochmal nicht. Und dann sagt Josua etwas ganz Interessantes im nächsten Vers. Da sagt er, ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Also wenn man so eine Aussage hört, wählt euch heute, wem ihr dienen wollt, dann denke ich zunächst daran, Josua meint, wählt Gott oder wählt die Götter. Aber in diesem Vers sagt er was anderes. Er sagt Folgendes, wenn ihr Gott nicht dienen wollt, dann könnt ihr euch wählen, was ihr wollt, es ist eigentlich völlig egal. Wählt euch irgendwas aus. Wenn es nicht Gott ist, dann macht es eigentlich nichts mehr aus. Deshalb sagt er das so. Er sagt, dann erwählt euch heute, wen ihr dienen wollt, wenn es nicht Gott ist, dann könnt ihr wählen. Nehmt entweder die Götter, die Ägypter, die ihr früher in Ägypten gedient habt, weil da haben sie auch nämlich nicht Gott gedient, da haben sie auch die Götter der Ägypter mitgedient. Oder die Götter in diesem Land von den Amoriten, die könnt ihr auch nehmen. Schaut euch einfach was aus und nehmt das, wenn ihr nicht Gott dienen wollt. Wir sollen da nicht zu schnell drüber gehen. Denn Josua spricht hier etwas an, was uns alle angeht, auch wenn wir natürlich nicht mehr in dieser Zeit leben. Es ist die Gefahr vor Scheinfrömmigkeit. Könnte man sagen, wieso das denn? Was hat dann Scheinfrömmigkeit zu tun mit dieser Aufforderung von Josua? Nun übersetzen wir diese Situation mal in unsere Zeit. Als wir uns für Jesus entschieden haben, ich hoffe, dass du dich für Jesus entschieden hast, vielleicht hast du das auch noch nicht, Aber wenn du das schon gemacht hast, dich für Jesus zu entscheiden, dann hast du im Prinzip deine Vergangenheit hinter dir gelassen. Du hast das Jesus in seine Hand gegeben. Du hast, könnte man sagen, aufgeräumt. Wir haben unseren Stolz bekannt. Oder wir haben bekannt, dass wir einen Hang nach Macht haben. Vielleicht waren wir am Geld gehangen und war das Geld uns so wichtig. Oder vielleicht andere Sachen in unserem Leben, die einfach uns von Gott getrennt haben. Und wir haben das Gott übergeben, in seine Hand gegeben und gesagt, Jesus, du sollst der Herr in meinem Leben sein. Das war früher, man könnte sagen, das waren die Götter der Ägypter. Die haben uns hinten uns gelassen, wir haben das alte Land verlassen, wir sind jetzt in ein neues Land gezogen. Man könnte auch sagen, wir sind jetzt Teil von einer Gemeinde, wir leben mit Jesus, wir leben mit anderen Christen zusammen. Aber ist meine Wohnung jetzt wirklich sauber? Oder diene ich jetzt vielleicht neuen Götzen? Das kann nämlich durchaus passieren, auch bei Menschen, die Jesus schon in ihrem Leben eingelassen haben, dass sie trotzdem noch an Dinge hängen, die nichts mit Gott zu tun haben. Vielleicht suche ich in der Gemeinde Anerkennung. Oder vielleicht suche ich einfach nur Wohlbefinden. Vielleicht geht's mir gut, wenn wir schöne Lieder singen, aber Gott berührt mein Herz nicht. Oder vielleicht suche ich ein Wunder. Sag, wenn Gott kein Wunder zeigt, dann glaube ich nicht an ihn. Solange wie ich selbst im Mittelpunkt stehe, hat sich eigentlich nichts geändert. Dann ist das eigentlich nur eine neue Form des alten Problems, nämlich der Sünde. Und was ist dann das Hauptproblem der Sünde? Dass Gott eben nicht an erster Stelle steht, sondern etwas anderes. Man könnte dann mit den Worten von Josua sagen, anstelle der Götter in Ägypten diene ich nun den Göttern des Landes, in dem ich wohne. Es sind andere, aber es ist immer noch nicht Gott. Und dann bin ich eigentlich doch keinen Schritt weiter gekommen. Ich muss mich selbst immer prüfen, wo stehe ich. Nach außen wirke ich vielleicht sehr aufgeklärt und fromm und weiß genau, wie alles sein muss. Und in meinem Herzen bin ich da vielleicht anders? Denke ich da anders? Bin ich da vielleicht weiterhin egoistisch? Oder sind mir Dinge wichtig, die dem Glauben eher hindern, als dass sie Gott dienen? Und da muss ich mir überlegen, was hindert es mich, das auch das loszulassen? Es gibt ein Gleichnis, wo Jesus sehr eindrucksvoll klar macht, was passiert, wenn man sich nur oberflächlich zu Gott umkehrt, aber nicht vom ganzen Herzen. Wir lesen das in Lukas 11, Vers 24 bis 26, und das ist ein ziemlich hartes Wort, was Jesus da sagt, aber ich lese es jetzt genauso vor, wie es in der Bibel steht. Jesus sagt da Folgendes. Wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es gekehrt und geschmückt, sauber und aufgeräumt. Dann geht er hin, nimmt 7 andere Geister mit, böser als er selbst, und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das Ende jenes Menschen wird schlimmer als der Anfang. Das ist ein hartes Wort. 7 neue Geister kommen noch dazu, die einen von Gott abhalten. Das ist nicht gut. Wenn ich also wirklich, nicht wirklich Gott in mein Leben lasse und ihm das Ruder meines Lebensschiff überlasse, dann wird es offensichtlich am Ende schlimmer mit mir stehen als zuvor. Und Josua weiß das. Er weiß, dieses Volk ist jetzt aus Ägypten raus, in Kanaan rein, und jetzt scheint alles in Ordnung zu sein, aber das kann sich jederzeit ändern. Er geht da mit gutem Beispiel voran. Er sagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und dann fleht er das Volk förmlich an, macht es wie ich und mein Haus, dient Gott vom ganzen Herzen. Und das ganze Volk, diese 12 Stämmen, rufen wie auf eine Stimme, ja, wir wollen dem Herrn dienen. Und sie erklären dann auch, was sie alles machen wollen. Sie sagen, fern sei es von uns, dem Herrn zu verlassen, um andere Götter zu dienen. Denn der Herr, unser Gott, er ist es, der uns und unsere Väter aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Da könnte man sagen, da kann Josua jetzt ruhig zurücktreten, wenn das Volk diese Haltung hat. Und das hätte ich ja eigentlich auch erwartet, dass er Josua dann sagt, Halleluja, der Herr sei gelobt, ihr dient auch dem Herrn. Und es passiert was ganz anderes. Ja, wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr es gleich nachlesen, ansonsten vielleicht auch zu Hause. So reagiert Josua nicht. Und man kann sagen, wieso nicht? Wieso ist er nicht froh, dass das Volk wie aus einer Stimme sagt, wir wollen dem Herrn dienen? Ich glaube, es hat das damit zu tun, dass Josua weiß, Worte sind das eine, Taten sind das andere. Sie müssen es beweisen, dass sie wirklich Gott dienen. Und wenn sie es nicht wirklich tun, dann können sie sagen, was sie wollen, das zählt nicht. Und ich denke, bei uns ist das auch oft so. Ja, wenn jemand dich fragt, glaubst du an Jesus, dann sagst du wahrscheinlich, ja, klar. Und du denkst dann, warum fragt er überhaupt nach? Das weiß er doch eigentlich. Und in Wirklichkeit ist dir die Frage vielleicht doch unangenehm. Weil tief in deinem Herzen müsstest du sagen, folge ich jetzt Jesus wirklich nach? Bin ich wirklich sein Kind? Oder tue ich nur so? Und nach außen sieht es schön aus. Und der Josua sagt dann Folgendes zu dem Volk, und das ist echt erstaunlich, dass er da so reagiert. Nachdem also das ganze Volk gesagt hat, ja, wir wollen dem Herrn dienen, genauso wie du es von uns forderst, Josua, da sagt Josua Folgendes. Ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, er ist ein eifernder Gott. Ihr werdet euer Vergehen und eure Sünde nicht vergeben. Verlasst ihr den Herrn und dient fremden Göttern, dann wird er sich wenden und euch Böses antun, nachdem er euch Gutes getan hat. Da kann man sagen, Josua, muss das jetzt wirklich sein, nachdem die Stimmung so gut ist? Und da setzt du dem einfach so einen Dampfer auf. Ja, so drückst die gleich wieder runter. Was ist das jetzt? Worum es hier geht, ist, dass Josua darauf hinweist, dass Gott ein gerechter Gott ist. Dass man Gott nicht von sich aus dienen kann. Um Gott zu dienen, braucht es mehr als nur zu sagen, ich diene dir. Es braucht eine Veränderung in mir, in meinem Herzen. Es braucht Umkehr. Es braucht auch jemanden, der mir die Schuld vergibt, der mir wieder gerecht vor Gott stehen lässt. Im Alten Testament war das immer nur schon Schattendienst. Es kam immer nur wieder zwischendurch zum Vorschein, zum Beispiel in den ganzen Opferriten, die Mose auch eingeführt hat, dass man, wenn man eine Sünde begangen hat, dann ein Opfer bringen musste, um wieder Sühnung herbeizuführen, damit man wieder vor Gott bestehen konnte. Und Josua wusste ganz genau, du kannst 100-mal sagen, ich werde Gott dienen, aber schaffen tun wir es nicht. Das Volk Israel konnte es nicht schaffen, wir können es heute nicht schaffen. Und das musste er zum Ausdruck bringen. Er konnte nicht einfach sagen, dann ist ja alles gut. Nein, weil er wusste ganz genau, wie Menschen in ihrem Herzen sind. Auch wir müssen die Wohnung immer wieder neu sauber machen. Wir haben unser Leben Jesus übergeben und trotzdem fallen wir oft wieder in Sünden. Wir machen Dinge, die nicht in Ordnung sind und müssen wieder neu um Vergebung bitten. Wie das Volk Israel damals. Das Volk ist sehr beeindruckt von dieser Aussage Josua, aber es bleibt bei seinem Versprechen. Josua 24, Vers 21 lesen wir, das Volk antwortete Josua, nein, sondern dem Herrn wollen wir dienen. Und dann nimmt Josua das ganze Volk in die Pflicht. Er geht hin und sucht sich einen ganz großen Stein und stellt ihn dann auf und sagt, dieser Stein ist das Zeichen zwischen Gott und euch, dass ihr heute dieses Versprechen gegeben habt. Und ihr müsst euch daran halten. Siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein. Denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge sein gegen euch, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. So hat Josua das damals gemacht. Also hat einen Bund mit dem Volk erneuert, einen Stein aufgerichtet und gesagt, erinnert euch immer daran. Ja, und wie ist es dann weitergegangen mit dem Volk? Sie sind nach Hause gegangen von Sichem und dann lesen wir, insbesondere am Anfang des Richterbuch, das kommt ja direkt nach Josua, also die Geschichte des Volkes geht nahtlos weiter in dem Richterbuch. Da lesen wir Folgendes, Richter 2, Vers 7 und 8. Das Volk diente dem Herrn alle Tage Josuas, also das gleiche, was auch im Ende vom Josua-Buch steht, und alle Tage der Ältesten, die nach Josua noch länger lebten, die das ganze große Werk des Herrn gesehen hatten, das er für Israel getan hatte. Dann starb Josua, der Sohn des Nun, der Knecht des Herrn, 110 Jahre alt. Und dann kommt weiter in Vers 10 Folgendes. Und auch die ganze Generation wurde zu ihren Vätern versammelt, also sie starben, und eine Generation nach ihnen kam auf, die den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn, und dienten den Götzen, den Baalim. Das heißt, eine Generation lang hat das gehalten. Das ist ja eigentlich an sich schon erstaunlich, oder? Dass die Menschen, die damals dieses Versprechen abgegeben haben, tatsächlich in der Zeit auch Gott weiter gedient haben und in Ruhe in dem Land gelebt haben. Und wir wissen, wie es danach weiterging. Als dann die Kinder Gott nicht dienten und ihn verlassen haben, dann hat Gott sie in die Hand der Völker ringsherum gegeben. Dann gab es Krieg, es gab Ärger, es gab Streit. Dann haben sie zu Gott geschrien. Und Gott hat sie gerettet, indem er Richter gesandt hat. Und dann ging es dem Volk wieder gut. Dann versprachen sie wieder erneut, wir werden Gott dienen. Und dann, 10, 20, 30 Jahre später, es war unterschiedlich lang, haben sie wieder Gott verlassen. Dann ging das Ganze wieder von vorne los. Das war wie so eine Wellenbewegung, die sich durch das ganze Buch Richter und auch teilweise durch das Königebuch durchzieht, wo sie immer wieder Gott gedient haben, Gott verlassen haben, Gott gedient haben. Und das Erstaunliche ist, dass Gott sie in diese ganze Zeit nicht im Stich lässt, sondern immer seinen Bund mit ihnen hält und immer, wenn sie zu ihm schreien, das gehört und wieder die Möglichkeit geschenkt hat, dass sie zu ihm zurückkehren konnten. Und da könnte man sagen, wie kann man so dumm sein, wenn man so viel mit Gott erlebt hat, dann ihn wieder zu verlassen. Aber ich denke, da müssen wir nicht auf das Volk Israel zeigen. Das geht uns genauso in unserem Leben, wenn wir ganz ehrlich sind. Es ist eine Gefahr, in der wir persönlich stehen, aber auch als Gemeinde stehen. Dass wir vergessen, was Gott Gutes getan hat, dann bleibt nur leere Tradition, Gottes Wort steht nicht mehr im Mittelpunkt, es verliert langsam seine Wirkung. Unter dem Deckmantel der christlichen Freiheit werden Sünden toleriert und gar gut geheißen. Auch wir brauchen immer wieder Versöhnung mit Gott, sowohl als Gemeinde wie auch persönlich. Und solche Momente wie bei Josua im Sichem braucht es auch in unserem Leben. Innehalten, Gott unsere Sünde bekennen, ihm neu unser ganzes Leben zu übergeben, seine Vergebung in Anspruch zu nehmen, die Götzen, also das, was uns von Gott trennt, aus unserem Leben wegzutun. Das kann schmerzhaft sein, aber es wirkt auch sehr befreiend. In der Bibel gibt es da viele Beispiele dafür, zum Beispiel David im Psalm 51, wo er Befreiung erlebt hat, als er seine Sünden Gott gegenüber bekannt hat. Ich möchte hier eine andere Anekdote nennen, die vor Jahren in der Rhein-Neckar-Zeitung stand, das war in 2010 schon. Da stand Folgendes. Vor 15 Jahren, also das war dann in 1995, wurde ein Taxifahrer ermordet. Der Täter wurde nie gefasst, der Fall wurde zu den Akten gelegt. Aber vor einigen Tagen, also in 2010, besuchte ein 34-jähriger Mann die Dienststelle der Polizei und gestand den Mord. Dieser Mann führte ein ganz normales, auffälliges Leben. Aber mit 19 hat er jemanden ermordet. Mit 34 hält er es nicht länger aus und meldet sich. Auch wenn er nie gefunden wäre. Also die Polizei hat es zu den Akten gelegt. Er hätte nichts sagen können. Er wäre nie aufgeflogen. Aber er konnte mit dieser Schuld nicht mehr leben. Ihm war klar, ich werde dafür bestraft. Aber mit der Schuld kann ich nicht mehr leben. Und das möchte ich auch zu uns sagen. Wenn du eine Schuld verspürst, dann fress das nicht in dich hinein. Bleib nicht damit rumlaufen, sondern erzähl Jesus davon. Bei ihm kannst du immer deine Schuld ablegen, um Vergebung bitten, und er gewährt sie. Gott wartet darauf, und Jesus sagt im Neuen Testament, wenn einer umkehrt oder wiederum umkehrt, dann jauchzen im Himmel die Engel. Amen.